Spielberg-Ranking und sind nach Amistad im Jahr 1997 weiterhin im Kinojahr 1997 unterwegs, nämlich bei Jurassic Park The Lost World. Ein Film, von dem Steven Spielberg sagt, dass er ihn für einen der schlechtesten hält, die er je gedreht hat. Ich würde mich dieser Meinung nicht anschließen, aber es bleibt natürlich erstaunlich, dass er sich überhaupt zu einem Sequel hat hinreißen lassen. Man sollte das nicht verwechseln mit den Indiana Jones Filmen, die ja auch standortgebunden sich verändern. So ein bisschen wie James Bond Traveler Around the World sind, während er hier mit Jurassic Park und dem Sequel natürlich schon das Problem zu kämpfen hatte, dass es wieder um Dinosaurier auf einer Insel geht, auch wenn am Ende der Dinosaurier sich fortbewegt, nämlich zu San Diego hin zum Hintergrund. Michael Crichton hat nach dem Erfolg von Dino Park, heißt der Roman ja auf Deutsch, beschlossen, einen weiteren Roman zu schreiben. Von der Vorgehensweise, gerade weil das auch innerhalb kürzester Zeit geschehen musste, vielleicht vergleichbar mit Hannibal Rising von Thomas Harris, wo es ja auch, wo er unter Zugzwang war und gesagt hat, okay, Dino De Laurentiis wird so oder so einen nächsten Hannibal Lecter-Film drehen, also nehme ich das Angebot an und schreibe dann schnell einen Roman dazu, damit ich zumindest Urheber der Geschichte sein kann. Viele hassen Hannibal Rising, ich kann mich diesem Urteil nicht anschließen, ich halte es für mindestens einen großartigen Pulp-Roman. In The Lost World geht es darum, dass zunächst einmal, und das finde ich ganz gut, Spielberg von seiner nahezu vollständig von seiner alten Besetzung gelassen hat, also der Attenborough Charakter ist auch nur kurz zu sehen als kranker Mann im Bett. John Hammond heißt er, ein etwas gewöhnlicher Name. Auf Laura Dern und Sam Neill hat Spielberg zum Glück verzichtet. Ich hatte ja schon bei Jurassic Park gesagt, dass die Chemie der beiden, also weder die Chemie der beiden untereinander, noch die Glaubwürdigkeit beider als Paläontologen wirklich da gewesen ist. Auch die beiden nervigen Kinder, erneuern Kid-Syndrom, sind nur kurz zu sehen. Sie rennen Jeff Goldblum entgegen. Und da sind wir auch schon beim Hauptdarsteller, dem verdienten Hauptdarsteller dieses Films, Jeff Goldblum, als alleiniger Mann, der übrig bleibt, also Castmitglied aus Jurassic Park, das weiter dabei ist. Jeff Goldblum konnte sich damals durchaus groß fühlen. Er hatte im Jahr zuvor in Independence Day mitgespielt, einem der damals 1996 erfolgreichsten Filme aller Zeiten, zwar als Ensemble-Mitglied, aber doch als heimlicher Hauptdarsteller, und hier wurde er befördert zum richtigen Hauptdarsteller.
Ja, Jeff Goldblum ist wahrscheinlich der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten, nach Tom Cruise jedenfalls. Und weil er in diesem Blockbuster mitgespielt hat. Also es gibt niemanden, der umsatzstärkere Filme gemacht hat, oder jedenfalls zu der Zeit, um 1997, davon sprechen wir ja. Und noch ein paar Jahre später war er auch jeweils in erfolgreichen Fortsetzungen zu sehen und wurde immer wieder besetzt und hat, wollte diese Rollen offenbar auch spielen. Er ist als Dr. Ian Malcolm natürlich eindeutig unterfordert und zeigt das auch in seinem Spiel. Er hat eine oftmals überdeutliche Gestik. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man ihm diese Ironie durchgehen lässt. Wenn er also den Onkel John Hammond besucht, der angeblich krank auf seinem Bett liegt, aber dann doch aufsteht und ihm innerhalb von kurzer Zeit alles schildert, was der Zuschauer wissen muss, was in der Zwischenzeit passiert ist.
Jetzt sind die Dinos auf Insel B.
Ja, genau. Insel B. Und was ist denn das? Fragt Goldblum. Und dann stellt sich auch noch raus, dass sein Liebesinteresse, seine Freundin Julianne Moore, bereits abgereist ist und seit 3 Tagen sich auf der Insel B aufhält, was auch immer zu machen, die Dinos zu beobachten. Und da sie von überschießender Euphorie ist, hätte Goldblum sie gar nicht aufhalten können, weil sie sofort begeistert war und abgereist ist, während die anderen 3 Crewmitglieder sozusagen oder vielmehr Expediteure noch gar nicht eingeweiht wurden, jedenfalls Goldblum nicht. Es gibt noch 2 andere. Und Goldblum weigert sich natürlich, macht dem John Hammond, dem Unternehmer, der die Insel, der das Experiment auf der ersten Insel ins Werk gesetzt hat und der jetzt unter Druck gesetzt wird von dem Konzern, und mittlerweile ist er Umweltschützer, was dann eine Ironie ist, weil der Bruder von Richard Attenborough ja ein berühmter Biologe und, und Weltenretter ist und Naturfilmer. Naja, und also Goldblum weigert sich, dann hört er aber, dass seine Freundin schon da ist und sofort wird die Expedition geplant und es werden die Range Rover und Jeeps verladen. Dann spielt auch noch die Tochter von Jeff Goldblum eine Rolle, die möchte nämlich mitfahren. Lebt getrennt von der Mutter und die Mutter ist irgendwo in England. Und die Tochter macht ihm Vorwürfe, wie immer in diesen Filmen, dass er so selten zu Hause ist. Und dann sagt sie, Daddy, du magst Kinder, aber du möchtest nicht mit ihnen zusammen sein. Am liebsten ist es dir, wenn die woanders sind. Und die reißt ihm dann lustigerweise als vielleicht Zehnjährige auf die Insel B der Dinos, wo die Dinos angeblich friedlich grasen, nach.
Ja, du hast es ja gerade erwähnt, die Partnerprobleme, Eheprobleme. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe das anscheinend überhört, dass die Tochter vielleicht das Adoptivkind von Julianne Moore und Jeff Goldblum sei, aber du hast ja gerade erklärt, Goldblum lebt von seiner echten, von der Mutter des Kindes tatsächlich getrennt. Ich finde das im Dino-Kontext nicht wirklich interessant, wenn man diese Probleme hier aufführt. Man will ja im Grunde genommen nur die Dinos sehen und Jeff Goldblum.
Ja, aber, entschuldige.
Jeff Goldblum an sich, man sieht ja apropos Kinder am Anfang in der Exposition des Films, man sieht es nicht, aber man sieht ja, man hört ja zum ersten Mal, wie ein Kind stirbt. Am Strand wird es von kleinen Mini-Dinos angegriffen.
Ja, ich glaube, es lebt wahrscheinlich noch.
Das glaube ich nicht. Die werden ja verschollen. Das ist ja so ein bisschen wie hier der LV-Dingsbums-Planet in Aliens. Die Kolonisten da sind irgendwie weg. Und der Schrei des Kindes wird gegengeschnitten mit einer Frontalaufnahme Jeff Goldblums in der U-Bahn. Das ist wirklich toll, weil Jeff Goldblum wird mit diesem Schrei empfangen, als hätte das Kind sich vor ihm gegruselt. Das ist ein sehr großer Star-Faktor, der dagegen gegengesetzt wird.
Ja, er gähnt, glaube ich.
Ja, aber es ist irgendwie eine tolle Idee, Spielberg, die man von ihm nicht kennt, diese Art von riskantem Schnitt. Von daher, also viele hauen auf den Film ein, aber zumindest in einigen Punkten kann ich da nicht mit übereinstimmen. Du hast ja gerade von Range Rovern gesprochen und nicht Militär, aber halt den Ausbeutern, die da kommen, das hat natürlich auch Parallelen zum späteren Film Avatar. Ne? Das ist die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Zuerst sind die Forscher und die Entdecker da und später kommen die Industriellen, um das Ganze auszubeuten. Jeff Goldblum spricht ja von Observation ohne Interferenz. Das ist ja das Ziel, das die irgendwie haben. Ne? Und dann kommt...
Was es aber nicht gibt.
Genau, das gibt es nicht, weil Julianne Moore nimmt ja dann Tuchfühlung auf mit einem der Dinos und manche Sätze sind sehr lustig in dem Film. Da sagt dann Jeff Goldblum, typisch Frau, jetzt fasst sie auch noch an. Später streitet er sich dann mit ihr und sie sagt, wieso, was hast du denn? Ich komme in 5 oder 6 Tagen nach, wenn ihr schon geht. Goldblum sagt, nein, in 5 oder 6 Teilen. Ja. Das ist halt natürlich was Dad-Joke-artiges, aber ich mag das.
Ja, also die Pointen sind gut geschrieben und David Kep, geschrieben Köpp. Und ich frage mich, weshalb das O dann drin ist, wenn das sowieso Cap heißt. Der hat manches sehr abgekürzt und manches sehr comicartig und deshalb hat Spielberg sich wahrscheinlich später über den Film geärgert, weil das so ein karikaturenhaftes Drehbuch ist, wo man immer ganz schnell von einem Ort zum anderen kommt. Vince Vaughn zum Beispiel spielt einen Fotografen, der pittoreskerweise Nick Van Owen heißt. Und der sagt am Anfang, ich war schon überall, Kambodscha und Tschetschenien. Und zwischendurch arbeite ich mal karitativ für die Grünen. Ja, warum? Ja, die Frauen. Ne? Also das ist so eine Abenteurer, klischeehafte Abenteurerfigur, genau wie Peter Stormare als Dieter Stark.
Ja, ja, das ist, man sagt ja, dass Spielberg, aber das sind nur Hearsay, offene Rechnung mit Roland Emmerich hatte. Deswegen hat er die Figur des Dino-Jägers Pete Postlethwaite, der eine erstaunliche Wendung hinlegt, weil er halt nicht einen Dino erlegen will, sondern nur betäuben will. Er will einfach als Jäger es nur schaffen, einen T-Rex zu erlegen. Auch Roland genannt angeblich als Anspielung auf Roland Emmerich. Und dazu passt auch die Dieter-Figur von Peter Storm.
Aber welche Rechnung ist das?
Genau, Independence Day. Independence Day war sehr erfolgreich und viele haben gesagt, man hat sowieso schon gesagt, der Spielberg aus Sindelfingen. So hat man ja in den 80er Jahren mit Filmen wie Joey oder Projekt, wie heißt es noch, Projekt Alpha oder Andromeda, Weltalter, wie das hieß, ja gesagt, das ist der neue Spielberg, ne? Und Independence Day war tatsächlich ein unfassbar erfolgreicher Film, wenngleich er auch nicht in die Nähe gekommen ist von Jurassic Park, aber trotzdem sehr erfolgreich. Und irgendwie sagt man, ich kenne die Hintergründe nicht mehr, als Spielberg da so eine kleine Pointe bringen wollte, dann ausgerechnet diesen eher unsympathischen Pete Postlethwaite als Jäger Roland zu nennen. Lustigerweise hat ja dann Roland Emmerich ein Jahr später oder im selben Jahr, nicht, das war ein Jahr später, gekontert mit dem Godzilla-Film und der Tagline Size Matters, weil sein Godzilla halt sehr viel größer ist als ein T-Rex. Aber warum sollte denn, ne? Spielberg hat ja versucht, realistisch zu bleiben mit der T-Rex-Größe. Es wäre Quatsch, wenn er einen super T-Rex auf Godzilla-Niveau gebracht hätte. Wo du gerade Vince Vaughn erwähnt hast, Vince Vaughn war in jenen Jahren ein Schauspieler, von dem man dachte, er könnte so im Drama- oder Actionfach den Durchbruch schaffen. Lost World war seine erste große Rolle. Ein Jahr später hat er bei Gus Van Sant Norman Bates gespielt in Psycho. Aber er ist im Grunde genommen jetzt so ein bisschen wie Shia LaBeouf in Königreich des Kristallschädels. So ein bisschen so ein Outie oder irgendwie einer, der durch seine unangenehme Art auffällt, inzwischen ja auch nur noch von bestimmten Regisseuren in bestimmten Rollen besetzt wird, auch ein Trump-Supporter ist. Und so wie Shia LaBeouf ja eigentlich im Grunde genommen nach Königreich des Kristallschädels eigentlich nicht mehr castbar war, ist das bei Vince Vaughn wenig später auch passiert. Deswegen ist er auch in diese lächerlichen Komödien abgedriftet. Und er ist einer der wenigen Komödiendarsteller, dessen Straight Face nicht funktioniert. Es gibt Straight Face-Darsteller wie Leslie Nielsen, die das sehr gut können und du lachst trotzdem über die. Aber bei Vince Vaughn funktioniert das nicht.
Ja, aber warum nicht? Er war in Psycho.
Nein, in Psycho, ich meine den lustigen Rollen, meine ich jetzt. Nur in lustigen Rollen. Psycho ist gut. Ja, ich finde das noch mit Bates fand ich super. Es war eine super Casting-Idee. Wenn man mal von dieser irrwitzigen Idee, dieser Onanier-Szene mal absieht, als er durch das Peeping Hole Anne Hesh beobachtet.
Ja, das ist eine Szene, die Gus Van Sant, Gus Van Sant glaubte, dass Hitchcock das zeigen wollte, was aber 1960 natürlich nicht zeigbar war. Ja,
aber wollte er das? Ist doch, was meinst du?
Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen.
Ja, naja.
Man wird das nicht aufklären können. Es gibt kein Anzeichen, das hätte Hitchcock nicht machen können. Also der wäre niemals durch den Hays Code gegangen, den gab es 1960 noch.
Was ist das?
Das ist der amerikanischen Filmindustrie auferlegte, das Moralmanifest sozusagen der frühen 30er Jahre, also bis zu den 30er Jahren. Ich glaube, 1934 gab es noch frivole Komödien und es durften Männer mit nacktem Oberkörper gezeigt werden, Frauen freilich nicht. So. Und das wurde alles unmöglich. Es durften nicht Verheiratete, ich meine, bei Clark Gable in It Happened One Night, das war 1934, durften die beiden Hauptdarsteller unverheiratet nicht allein in einem Zimmer sein.
Interessant. Ja. Das wusste ich nicht.
Oder das war, glaube ich, der letzte Film, bei dem das möglich war. Da hängt Clark Gable sein Oberhemd auf eine Wäscheleine. Ne? Und da wird also angedeutet, dass die beiden allein im Hotelzimmer sind. Ne? Mhm. Das war später nicht mehr möglich. Deshalb haben wir die Komödien mit Doris Day und Rock Hudson.
Ne? Ja, mit Splitscreen, wenn sie im zwei getrennten Betten liegen. Anrufen. Bevor wir auf die Dino-Action nochmal zu sprechen kommen, möchte ich nochmal kurz an einen Sprecher erinnern, dessen Namen ich nicht kannte, aber dessen Stimme jeder kennt, nämlich Arne Elsholz, der Jeff Goldblum spricht. Jetzt nicht mehr, weil er gestorben ist. ich glaube, für etwas mehr als 10 Jahren. Er ist bekannt als Synchronsprecher für nicht nur Jeff Goldblum, sondern auch Tom Hanks, Kevin Kline und Bill Murray. Ja, wo sind diese Sprecher heute? Die gibt es nicht mehr. Ne? Also wann immer man Forrest Gump sieht, denkt man an ihn. Wenn man täglich Grüßt das Murmeltier oder Ghostbusters sieht, denkt man dann an diese Stimme. Ne? Ja, man sieht verschiedene Dinos. Unique Selling Point der Jurassic Park Filme sollte ja mal sein, dass neue Dinos vorgestellt werden, so wie man am Ende als kleinen Cliffhanger von Lost World ja auch den, wer ist der, Archaeopteryx oder so, sieht diesen Flugsaurier erstmals sieht, auf den man ja vielleicht schon diesen Film gewartet hatte. Hier ist es der Stegosaurus, ein bisschen überflüssig eingebaut, so wie der Triceratops oder Triceratops, ohne damit verbundene Action-Szene, aber man muss halt bestimmte Dinosaurierarten zeigen. Und das ist halt so ein bisschen schade an diesem Film, dass doch sehr viel an den Action-Szenen wieder aufgehangen wird, an T-Rex und Velociraptor. Und der Effekt beider Dino-Arten, ne? Also Peter Stormer übrigens sagt an einer Stelle, was ist das, ein Velociraptor? Um nochmal dem Zuschauer auch zu erklären, dass das, ich hatte das ja schon bei Jurassic Park gesagt, ist ein Dinosaurier ist, den keiner auf der Rechnung hatte. Niemand kannte den Velociraptor. Spielberg hat ihn erst 1993 bekannt gemacht. Und hier sieht man ihn als gefährlich.
Das ist der Gezackte, oder?
Nee, das ist der Stegosaurus. Der Velociraptor, das ist dieser dünne 2 Meter große. Ich hatte mal in einem Dinosaurierbuch meines Sohns gelesen, dass der Velociraptor angeblich nur 45 Kilo wiegt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber hier wird er gezeigt, genauso wie der T-Rex, in keinen Szenen, die beeindruckender sind als die von Jurassic Park. Es wird auch ein bisschen mehr auf Computereffekte statt Stan Winston animatronische Dinos, meine Güte, gezeigt. So. Und Spielberg hat ja versucht, die große Action-Szene des T-Rex aus dem ersten Teil zu replizieren. Man erinnert sich daran, wie das Wasserglas zu schwanken begann, der T-Rex sich genähert hat und der T-Rex ausgebrochen war und dann mit dem Auto rumspielt, in dem die Kinder sitzen. Hier geht es um diesen Ziehharmonika-Bus, der von einer Klippe runterzufallen droht. Lustigerweise hat der T-Rex damit ja gar nichts zu tun. Der schiebt den Bus da gar nicht runter. Das machen die selber durch irgendwie so ein Fahrunvermögen oder so. Also mit der Hängepartie hat er nichts zu tun. Diese Action-Szene ist relativ zwecklos und isoliert von der Handlung. Abgesehen davon, dass Julianne Moore und Jeff Goldblum vorher das Dino-Baby entführt haben und die Dino-Eltern, Mama Rex und Papa Rex, natürlich jetzt ihren Dinosaurier zurückhaben wollen. Diese Forscher, mit denen sie dann später zusammentreffen, also nachdem der Bus die Klippe runtergestürzt ist, geht es dann nur noch ums Überleben. Und die letzte Stunde dieses 130-minütigen Films besteht dann tatsächlich aus einer einzigen Action-Szene, also sprich eine Eskalation von verschiedenen Setups, die im Grunde genommen ein James Cameron-Film nachempfunden ist, der auch immer den vierten Akt damit eingeführt hat, halt eine Action-Szene auf die andere zu stapeln. Das ist für Spielberg relativ unüblich. Bei Indiana Jones und der Tempel des Todes hat das in der letzten Stunde ähnlich gemacht. Und die geraten natürlich groß in Konfliktsituationen. Ne? Da sagen dann die Ausbeuter, der T-Rex ist ein ausgestorbenes Tier, das wieder zum Leben erweckt wurde. Es hat keine Rechte, es existiert nur, weil wir es erschaffen haben. Da werden auf einmal so ethische Fragen aufgeworfen, was Klonen angeht zum Beispiel auch. Ne, also da werden dann die Umweltschützer und Julianne Moore halt nicht als Umweltschützer bezeichnet, sondern als professionelle Saboteure. Peter Stormer, auch das ist sehr untypisch für Steven Spielberg. Eigentlich macht Spielberg das nicht, dass er den Tod oder den nahenden Tod von bestimmten Figuren so offenkundig inszeniert, dass sich jemand ungeplant von einer Gruppe entfernt, so wie Stormer das macht, um dann von diesen kleinen Mini-Dinosauriern, diesen Springhüpfern, diesen Grashüpfer-Dinosauriern dann zu Tode gepickt zu werden.
Ja, weil er ihn am Anfang verschreckt hat.
Ja, genau. Das ist der Grund. Das ist die Rache.
Hat er ihn gequält und er ist weggesprungen. Da hat er sich erkundigt bei dem Paläontologen oder diesem verrückten, bärtigen Hippie, der da rumläuft. Übrigens eine typische Spielberg-Figur. Und der sagt, ja, der heißt so und so. Und die sind ja ganz klein. Und Stormer hat so eine Art Schraubenzieher, oder das ist ein Elektroschocker, wahrscheinlich Elektroschocker, bei sich. Und erschreckt damit das zutrauliche Tier, das ja niemals einen Menschen vorher gesehen hat und sich nicht bedroht fühlt.
Ja, das ist richtig. Ich wollte nur auf das Setup der Szene nochmal hinweisen.
Ja.
Stormer entfernt sich von der Gruppe, weil er irgendwie nur pinkeln will, fällt dann irgendwie eine Klippe runter und landet dann halt direkt vor die Füße von diesen Tierchen, die er versucht abzuschütteln über den Fluss und die ihn am Ende dann zu Tode picken.
Ja.
Diese Art von, man hat das bei Horrorfilmen einfach nur. Das ungeplante Entfernen eines Individuums von der Gruppe führt zur Bestrafung, nämlich dem Tod. Das passt nicht zu Spielberg. Das hast du auch bei dem Weißen Hai nicht. Und das ist halt so ein bisschen doof. Er wollte ja unbedingt, Storm ist das klassische Opfer, er hat ihn ja später nochmal als Augenarzt in Minority Report besetzt. Das klassische Opfer, einen nach dem anderen soll es treffen, das ist ein inszenatorisches Element, das der Handlung nicht so wirklich dient. Außer, wie du hast es ja gesagt, der Rache halt, ne, weil die kleinen Tiere ein Elefantengedächtnis haben. Es gibt ja, also Ghostbusters dürfte das erfunden haben, da gibt es ja diese Terror Dogs. Es gibt eine Szene, die mich als Kind sehr fertig gemacht hat, nämlich als eine dieser Hunde durch eine Tür springt und sofort an der gegenüberliegenden Wand abprallt, um dann gleich wieder loszupreschen. Die unkontrollierte Eigenmotorik, das ist ein Element, das die Ghostbusters mit den Terror Dogs erfunden haben und das du später auch bei Quiet Place sehen würdest, aber das Spielberg leider aufgegriffen hat mit den Velociraptoren, und das stört mich wirklich. Kein Tier dieser Welt ist so im Blutrausch, dass es bei jeder Verfolgungsjagd, die sich bietet, erst einmal zu weit springt, zu schnell rennt, gegen Wände springt, gegen Hindernisse stößt, um sich dann neu zu sortieren und dann wieder plump, also wie so ein Tier, das gerade erst zu rennen gelernt hat, sich dann auf den Menschen stürzt. Das soll gruselig aussehen, das soll zombifiziert aussehen, das soll out of control aussehen, aber das ist überhaupt nicht die Natur. Und das nervt mich bei den Velociraptoren. Ich wage ernsthaft zu bezweifeln, dass ein Velociraptor sich derart verschätzen kann im Sprung oder im Rennen, dass nur weil es den Menschen nicht kriegt, auf einmal auf einer Wand abprallt und dann völlig verdattert reinguckt. Also das ist einfach Quatsch.
Ja, das ist zu überlegen. Übrigens gibt es einen frühen Stummfilm von 1924, 25, der The Lost World heißt und das Motiv schon aufgegriffen hat.
Ja, also der Titel soll ja auch eine klare Referenz sein. Also ich glaube auch mit dem Schluss, in dem der Dino durchs San Diego stapft und dann John Hammonds Enkel ist es, glaube ich, also auch so ein sehr unangenehmer Technokrat dann auch verspeist. Ob John Hammond darüber traurig ist, bleibt unbekannt. Er hat sich zu ihm ja nie wirklich geäußert. Ja, was für ein komischer Film, ne? Also man hat ihn gesehen und ich fand ihn im Casting besser als Jurassic Park. Ich fand ihn allerdings recht überflüssig in dem, was er uns neu zeigen sollte, ne? Außer halt dieser Avatar-Moment, dass auf die Entdeckung irgendwann immer die Ausbeutung folgen wird.
Ja, die Ausbeutung ist ja schon in dem ersten Film passiert. Jetzt will Richard Attenborough es wieder gut machen. Es ist 4 Jahre später. Goldblum mag nicht mehr. Goldblum ist als Wissenschaftler zum Teil diskreditiert worden. Er sollte nicht darüber sprechen. Er hat ja wohl, wie Gil Oferim,
NDA,
Schweigevereinbarung unterschrieben. Hat dann aber doch davon gesprochen, weil es ihm notwendig erschien, hat nicht vor, da wieder hinzugehen. Und wie gesagt, Goldblum spielt es absolut ironisch, mit Fingerzeig, mit übertriebener Gestik und also schlecht gespielt im Entsetzen, als er hört, dass Julianne Moore bereits dort ist, ne? Und das macht er alles absichtlich, weil ich finde ihn einen wunderbaren Schauspieler. Ich habe den zum ersten Mal in Mitte der 80er Jahre gesehen und dann natürlich die Fliege und so weiter. Aber
ich glaube, das ist zum ersten Mal gesehen, ohne es vielleicht zu wissen, ja, 1978 in den Körperfässern.
Genau, und in Annie Hall, also 1977.
Ach, sogar da schon.
Er ist auch in Annie Hall, da steht er in dem Haus des Musikproduzenten Paul Simon, steht in der Ecke und telefoniert. Und dann ist er natürlich auch in The Big Chill 1983 und da spielt halt eigentlich denselben Hallodri, den Journalisten, der über Showbusiness und Musik schreibt.
Ja, und Julianne Moore ja auch jemand, der dann den Durchbruch haben würde. Das wäre ihre erste große Rolle. Danach kam dann, oder nein, es war im selben Jahr, war Boogie Nights, wo sie auch schon sozusagen als Ziehmutti von Mark Wahlberg großartige Darstellungen liefert. Danach käme dann Magnolia und natürlich nicht zu vergessen, darüber sprechen wir dann im nächsten Kinojahr 2001, ihre Rolle der Clarice Starling, weil Jodie Foster nach der Lektüre von Hannibal beschlossen hat, dass sie da nicht mitmachen will, weil ihr der Roman zu ekelhaft sei. Und das ist immer schon eine Herausforderung. Also die war natürlich bei Jurassic Park als Love Interest von Jeff Goldblum und eigentliche Nachfolgerin von Laura Dern, auch wenn Laura Derns Figur und Jeff Goldblums Figur nichts miteinander hatten, sondern Sam Neill da ja war, schon eine Herausforderung gewesen. Aber die Rolle der Clarice Starling war natürlich noch herausfordernder, weil das wäre die Oscar-Rolle von Jodie Foster immerhin. Und der hat sich Julianne Moore sehr, sehr gut gestellt. Also ich finde, dass sie eine super Schauspielerin ist.
Ja, und die hat dann natürlich ganz andere Rollen gespielt, also psychologische Rollen. Aber dann eben auch solche drastischen wie in Boogie Nights, wo sie ja so eine sozusagen kokainsüchtige Hausfrau ist, die am Swimmingpool von Burt Reynolds die Pornogeschäfte überwacht und also eigentlich schon weggetreten ist und emotional inkontinent und später hat sie immer drastischere Rollen gespielt, hat auch in Melodramen gespielt und sie ist auch in Big Lebowski, oder? Ja,
ja klar.
Sie ist in Big Lebowski.
Ja,
ja und von da an gab es kein Halten mehr.
Fast zur gleichen Zeit, 98.
Und man erwartete viele Jahre schon, bevor sie den Oscar bekam, dass sie den Oscar bekommt.
Ja. Tja, also Cap und Spielberg haben gesagt, sie wollen nicht wieder die Wissenschaft erklären in diesem Film. Die hat man in Jurassic Park 1 gesehen. Deshalb wollten sie hier mit der Action viel früher anfangen. Es ist ihnen gelungen. Er ist nicht besser als Jurassic Park. Er ist möglicherweise etwas schneller anzusehen und unterhaltsamer als Jurassic Park, gerade weil man halt die Wissenschaft nicht wieder wie in diesem DNA-Fliegen-Video erklärt bekommen muss und auch dieser langweilige Attenborough, der hier fehlt. Mir tut es ein bisschen für die Musik von John Williams leid, der spätestens seit Mitte der 90er in eine Phase der langweiligeren und austauschbaren Melodien eingetreten ist. Es ist ein überflüssiger Film, aber es ist keine überflüssige Zeit, wenn man ihn sieht. Und deshalb gebe ich The Lost World 3 Sterne.
Ja, ich bin im Zweifel. Du hast zu Recht den zweiten Teil des Films als Action überladen bezeichnet. Und ich mag die Anbahnung und die Anlandung sozusagen auf der Insel. Und dann den gutmütigen Humor, bis dann immer der Riesenabdruck, der Fußabdruck des Tyrannosaurus gezeigt wird, mit dem Matsch, ne? Und so, das ist aber nur ein kleiner Teil des Films, deshalb zwei Punkte.
Mhm. Dieser Matschabdruck wird ja wichtig, weil da die Pfütze drin ist, die dann vibriert, sobald der T-Rex
kommt, ne? Ja, genau.
Ja. Genau, zwei gibt es nur.
Ja.
Ja, ist doch
ja oder zweieinhalb.
Ja, ja. Gut, der nächste Spielberg-Film wird etwas gewichtiger, nämlich Saving Private Ryan. Bis dahin.
Bis bald.